Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Die Präsentation wird gleich hochgefahren, aber ich kann ja schon mal anfangen zu erzählen, was ich gleich erzählen werde. Erstmal danke ich für die Einladung, bin gern gekommen. Wenn auch das Wetter hier in Deutschland beklagenswert ist. Ja. Wo bleibt eigentlich mein Klimawandel? Ich habe heute Morgen schon geschrieben, es ist zu kalt in Deutschland, es regnet, wir brauchen dringend wärmeres Wetter, fahrt mehr Auto. Ich leiste heute auch schon meinen Beitrag mit einem europäischen, innereuropäischen Flug, ja, weil offensichtlich ja zu wenig CO2 da. Anders kann man es ja nicht mehr erklären. Und jetzt habe ich die Ehre, ein paar Minuten was zu erzählen über die grundsätzliche Instabilität des Systems, in dem wir leben. Zu der Frage des Goldes hat der Dominik ja schon alle Beteiligten hier abgeholt. Er darf mir auch gerne ein Zitat klauen. Er weiß ja noch nicht, dass ich seinen Barren eingesteckt habe. Ja. Und die Frage ist, was ist eigentlich wirklich so grundsätzlich faul an unserem System, meine Damen und Herren? Unser System, also wir betrachten unser System ja immer aus verschiedenen Perspektiven. Ne? Also es gibt verschiedene Facetten, wie wir auf unser System draufschauen können. Wir können auf die zugrunde liegenden ökonomischen Mechanismen schauen oder wir können zum Beispiel das Personal des Systems anschauen. Das ist zurzeit besonders amüsant. Ja, ich habe also in den letzten 24 Stunden so viele neue Wörter gelernt, von präsidentslos bis Muffin-Vernichtungswaffe. Ja, Muffin-Vernichtungswaffe. Da hat wahrscheinlich Frau Baerbock von einer Parteifreundin gesprochen, keine Ahnung. Ja. Ja. Und was gab es da noch? Also man denkt immer, bei 360 Grad ist Schluss und bei hunderttausende Kilometer ist Schluss. Nein, also wir werden immer wieder überrascht, wir müssen immer wieder umlernen. Ja? Da ist ja schon fast das Gendersternchen setzen leichter, als Frau B. bei ihren sprachlichen Exkursen zu folgen. Ja? Ich habe dieses wunderbare Bild gesehen, wo sie dem israelischen Premierminister die Hand gegeben hat und dessen Blick in die Kamera, der war ja schon sensationell. Ja? Also der hat sich wahrscheinlich in dem Moment gefragt, ob Legasthenie per Händedruck übertragen werden kann. Aber lieber Herr Netanyahu, ich kann Ihnen versichern, das ist nicht der Fall. Sie können völlig beruhigt sein, jedenfalls was das angeht. Ja, was Sie hier sehen übrigens ist ein schwarzes Loch. Also eine Videomodellierung, ist nicht eine Originalaufnahme von einem schwarzen Loch, aber man bemüht sich ja, das ja so realistisch zu modellieren, dass man weiß, wie es aussieht. Warum sehen Sie dieses schwarze Loch? Das liegt daran, dass ich mir neulich ein Buch über schwarze Löcher gekauft habe, weil ich endlich mal die deutsche Wirtschaft verstehen wollte. Und genau so, erstaunlicherweise, funktioniert auch tatsächlich die Mathematik unserer Wirtschaft. Also Sie werden erstaunt. Also wer sich mal auseinandersetzt mit den physikalischen Grundlagen von schwarzen Löchern, also mit Dingen wie Singularität, wie Event Horizon, also Ereignishorizont und wie Fluchtgeschwindigkeit, die dann unendlich groß sein muss, oder jedenfalls größer als die Lichtgeschwindigkeit hinter dem Ereignishorizont, all diese Dinge, dann kommt man drauf, dass das Phänomene sind, die wunderbar die tatsächliche Mathematik unserer Wirtschaft beschreiben, so wie sie sich gerade entwickelt. Also die Ähnlichkeit ist noch nicht mal ein Zufall. Und das liegt daran, dass wir uns ein System gegeben haben, das im Prinzip so wie ein kollabierender Stern funktioniert. Und zwar deswegen, weil es darauf beruht, etwas wachsen, also ein Wachstum zu erzeugen bei der Geldmenge, die sich aus sich selbst heraus ernährt. Den Mechanismus werde ich Ihnen gleich aufzeigen. Jetzt ist es so, dass wir natürlich gleichzeitig, wo wir ein System haben, das nicht funktionieren kann, das auf den Kollaps zuläuft, eine Politik haben, die jetzt nicht wahrnehmen will, in welcher Welt sie sich bewegt. Auch viele Anleger wollen nicht wahrhaben, in welcher Welt sie sich bewegen. Aber Ayn Rand hat uns ja mal den sehr klugen Satz mitgegeben, man ist frei, die Realität zu ignorieren. Das ist eines meiner absoluten Lieblingszitate von ihr. Man ist frei, seinen Verstand von jedem Fokus zu befreien und jeden Weg blind hinabzustolpern, den man möchte. Aber man ist nicht frei, den Abgrund zu vermeiden, den zu sehen, man sich weigert. Das ist der Ausdruck der Geisteskrankheit einer Gesellschaft, dass sie das tut. Heute Morgen habe ich übrigens auf Twitter eine sehr witzige Karikatur gefunden. Da war also ein Mensch mit Maske drauf und da stand drunter, meine Maske schützt schwangere ukrainische Männer vor dem Klimawandel. Ja. Das ist ungefähr das. Das ist ungefähr das. Ja. Wir wollen die Realität gar nicht mehr wahrnehmen. Wir schnitzen sie uns irgendwie so zurecht. Und jetzt ist die Frage, in welcher Realität wir leben. Also früher, das haben wir gerade bei Dominik gelernt, haben wir im Goldstandard gelebt. Der Goldstandard hat nicht weniger geleistet, als die Menschheit aus der Steinzeit in die Lichten der technologischen Zivilisation zu katapultieren. Ja, nicht weniger als das. Die gesamte Geschichte der Menschheit, der Fortschritt, das Erheben dieser Zivilisation aus der Steinzeit zu dem, was wir heute haben, basiert auf dem Goldstandard. Es ist nicht so, dass mit Einführung des Papiergeldes im 20. Jahrhundert der technische Fortschritt überhaupt erst angefangen hätte. Im Gegenteil, die wesentlichen Erfindungen, die wir heute benutzen, zum Beispiel die ganzen Chips, ja, die beruhen auf Theorien, die noch zu einer Zeit entwickelt worden sind, als der Goldstandard noch da war, zum Beispiel die Quantentheorie. Also Quantentheorie und Relativitätstheorie sind beide entwickelt worden zu einem Zeitpunkt, als der Goldstandard noch existierte. Und die gesamte Hochtechnologie, die wir heute benutzen, basiert auf im Wesentlichen solchen Theorien. Also so wesentlich Neues ist seitdem, außer der Verfeinerung des damals schon Entdeckten, gar nicht mehr dazugekommen. Also es ist nicht das Papiergeld, was uns hierher gebracht hat. Es ist der Goldstandard, der uns hierher gebracht hat. Und was haben wir uns jetzt aber stattdessen gegeben? Wir haben uns einen Papiergeldstandard gegeben, der nicht etwas ist, wo man sagt, wir ersetzen einfach Gold durch was anderes. Wir ersetzen noch nicht mal das Gold durch das Nichts. Das ging ja noch. Also wir könnten, das ist zum Beispiel das, was die Bitcoin in gewissem Umfang tut. Die Bitcoin, da wird das Gold ersetzt quasi durch eine mathematische Begrenzung. Es ist zwar nichts drin, aber es ist begrenzt in der Menge. Das heißt also, noch nicht mal das tun wir. Wir machen noch was viel Schlimmeres. Wir decken dieses neue Geld tatsächlich. Es hat nämlich eine Deckung. Und die besteht nur aus Schulden. Nur aus Schulden. Dieses Fiat-Geld, also dieses Geld, es werde Geld, also das Geld, das wir aus dem Nichts erschaffen, besteht nur aus Schuldendeckung. Und das kann man erklären. Ich gehe jetzt mal hier auf diese Grafik. Das kann man ganz einfach erklären. Wie entsteht Geld? Die Zentralbank druckt zunächst mal Banknoten. Ja, wir lassen jetzt mal den elektronischen Klimbim beiseite, weil das macht es nur komplizierter, funktioniert aber im Prinzip genauso. Die Zentralbank druckt also Banknoten und legt sie sich in den Keller. Ist es dann Geld, meine Damen und Herren? Nein, es ist es nicht. Das ist nur bedruckte Zettel. Dann aber nimmt sie die Banknoten und leiht sie einer Bank, einer Geschäftsbank, und bekommt im Gegenzug dafür einen Schuldschein, auf dem steht, ich schulde der Zentralbank dieses Geld und werde es mit Zinsen zurückzahlen. Das heißt, in dem Moment, wo das passiert, entsteht das Geld. Es ist ein Verschuldungsprozess dafür erforderlich. Die Bank hat jetzt Schulden bei der Zentralbank. Und sie bekommt dafür Schuldscheine von der Zentralbank in Form von Banknoten, die auch nur Schuldzettel sind. Das heißt, die beiden haben ein wechselseitiges Schuldverhältnis miteinander. Es werden also zweimal Schulden in die Welt gebracht mit diesem Vorgang. Dann geht die Bank her und verleiht dieses Geld an einen Kreditkunden. Der legt es bei der Bank wieder ein in Form eines Girokontos. Meistens muss er das gar nicht tun, sondern die Bank bucht es ihm direkt auf das Girokonto. Das heißt, nur ein Buchungsvorgang. Und jetzt hat der Kunde einen Kredit bei der Bank und die Bank hat einen Kredit bei dem Kunden, denn das Girokontoguthaben ist auch ein Kredit, den der Kunde der Bank gegeben hat. Das heißt, dieser Vorgang ist wieder ein doppeltes Spiegeln von Schuldverhältnissen. Das Giralgeld entsteht, weil das Girokontoguthaben ist ja Geld. Damit kann der Kunde bezahlen. Die Bank bekommt also das Geld zurück über das Girokonto, dann kann sie es wieder verleihen, einen neuen Kredit vergeben und noch mehr Girokontoguthaben erzeugen. Sie kann es also recyceln im Kreislauf, so oft sie will. Das nennt man Giralgeldschöpfung. Jetzt ist es natürlich so, dass man sagen könnte, na ja, das könnte man im Goldstandard ja auch so machen. Die Geschäftsbank kann das so oft recyceln, wie sie will. Ja, das stimmt, aber das wird sie nicht tun. Warum wird sie das nicht tun? Sie wird es höchstens ein- oder zweimal machen. Sie wird es deswegen nicht tun, weil wenn sie das Geld verleiht, hat sie das Risiko, dass sie es nicht zurückbekommt. Weil aber das Geld auf der Zwischenfahrt sozusagen von A nach B den Besitzer gewechselt haben kann, weil der Kreditkunde es ausgegeben hat und das Girokonto jetzt einem Dritten gehört, kann es passieren, dass der Kredit ausfällt, aber das Girokontoguthaben noch da ist, die Bank also die Schulden nach draußen noch hat, aber ihr Guthaben weg ist. Und auf diese Weise kann sie ihr Eigenkapital aufzehren. So, warum macht sie das trotzdem 10, 20 Mal? Weil, wenn die Sache schief geht, die Zentralbank in der Lage ist, die Geschäftsbank zu retten, indem sie noch mehr Geld produziert. Das heißt, auch die spekulativen Exzesse, die Kreditvergabe in überragendem Ausmaß durch die Geschäftsbanken passiert auch in einem Goldstandard nicht, weil in einem Goldstandard kann niemand die Banken retten. Es ist gar kein Geld dafür da. Der Staat hat es nicht, weil er müsste über die Steuer einnehmen. Da müsste er die Steuer so hochschrauben, wie es unmöglich ist. Und die Zentralbank hat es auch nicht, weil sie ja nur eine begrenzte Menge Gold verfügt. Das heißt, im Goldstandard ist die Geldmenge, und zwar auch die Giralgeldmenge, die die Banken mit dem Kreditkunden schöpfen, begrenzt. Und im Papiergeldstandard oder im Fiatgeldstandard ist es nicht. Jetzt führt das aber blöderweise dazu, dass etwas passiert. nämlich dass mehr Kredit vergeben wird, als gut ist, weil die Geschäftsbanken die Neigung haben, mehr Geld rauszureichen, weil sie verdienen ja daran was. Sie bekommen Zinsen dafür, und zwar mehr Zinsen, als sie der Zentralbank oder anderen Kreditgebern, bei denen sie das Geld aufgenommen haben, bezahlen. Davon lebt eine Bank. Das heißt, umso öfter sie das macht, umso mehr Geld verdient sie. Natürlich wird sie gucken, dass sie nur an kreditwürdige Kunden was vergibt, aber die Tatsache, dass sie es unbegrenzt oft machen kann und dass wir unbegrenzt Geld schaffen können, führt alle Beteiligten dazu zu glauben, dass mehr Kreditvergabe straflos passieren kann. Und dann passiert sie eben auch. Das heißt, das System hat eine eingebaute Neigung dazu, mehr Kredite rauszureichen, als gut ist für die Wirtschaft, als die Wirtschaft tragen kann. Und wenn die Menge der Kredite die Kredittragfähigkeit der gesamten Wirtschaft übersteigt, dann reden wir von einer Kreditkrise, weil dann irgendwann mal eine sehr große Zahl von Kreditnehmern an den Punkt kommt, wo sie nicht mehr zurückzahlen kann. Das war 2007, 2008 beispielsweise der Fall. Wie haben wir das Problem gelöst? Wir haben noch mehr Kredite geschaffen, aber diesmal nicht direkt an die Banken gegeben, sondern über die Banken an die Staaten gegeben. Die Staaten haben es dann als Eigenkapital den Banken gegeben, durch Kapitalerhöhung und Aktienausgabe, und haben die Banken auf die Weise gerettet. Haben den Banken damit demonstriert, dass es völlig straflos ist, wenn sie sich verspekuliert haben. Und deswegen ist seitdem die Geldmenge weiter gestiegen. Und so hangeln wir uns von Krise zu Krise. Und da sehen wir hier, seit Gründung des Euro hatten wir fünf große Krisen. Direkt danach hatten wir die Dotcom-Bubble. In Kombination mit 9/11 hat es aber keiner bemerkt. Dann hatten wir die Finanzkrise, dann hatten wir die Euro-Krise, dann hatten wir Draghis Kampf gegen die Deflation und dann hatten wir Corona. Und jedes Mal in jeder dieser Krisen wurde die Finanzwirtschaft gerettet. Mal offen und mal verdeckt. Zuletzt verdeckt. Die Corona-Krise war der größte Smokescreen für die Bankenrettung, die wir je gesehen haben. Aber Sie sehen hier, dass man 4.000 Milliarden innerhalb von nur anderthalb Jahren gedruckt hat, um das zu erreichen. Hätte man das nicht gemacht, wäre das System zusammengebrochen. Denn sonst hätte man es ja nicht gedruckt, wenn es nicht notwendig gewesen wäre. Das können wir ja wohl fast von ausgehen, dass sie das nicht getan hätten, wenn sie es nicht gemusst hätten. Übrigens einmal in einer Woche 150 Milliarden frisches Geld in 5 Arbeitstagen. Da hat sich der französische Front, die Staatsanleihen im französischen Front mal über die Nulllinie getraut. Das musste unter allen Umständen verhindert werden. Dieses Verhalten führt natürlich dazu, dass die Zentralbankgeldmenge viel stärker steigt als die Gesamtgeldmenge, sodass ein immer größerer Teil des Geldes, das im Umlauf befindlich ist, von der Zentralbank kommt und auch von der Zentralbank als Kredit vergeben wird und nicht mehr von den Geschäftsbanken. War das Verhältnis vor 25 Jahren noch etwa 8-9:1, ist es heute ungefähr 1:2. Das heißt also, wir marschieren Stück für Stück in die Geldplanwirtschaft, wo mehr Kredite von der Zentralbank vergeben werden als von den Geschäftsbanken. Und das Ganze ist im Prinzip ein Kreislauf, den wir da sehen. Dieser Kreislauf, der geht da links oben los. Also wir haben irgendwie ein Problem, zum Beispiel wie 2007. Die Zentralbank rettet die Banken, senkt die Zinsen, schafft Liquidität. Das Ergebnis dessen ist, dass die Inflation steigt, weil mehr Geld natürlich nach einer begrenzten Menge von Gütern hinterherrennt. Und Dominik hat es gerade schön ausgeführt, die Stagflation. Wir haben eine fallende Gütermenge. Warum haben wir eine fallende Gütermenge? Unter anderem, weil wir nicht nur wegen der Rohstoffpreise, sondern weil wir auch die Lieferketten global kaputt gemacht haben. Und statt sie zu reparieren, nachdem man sich endlich vom Corona-Wahn getrennt hatte, ist man hergegangen und hat gesagt, na, jetzt machen wir erstmal auf Protektionismus. Jetzt müssen erstmal die bösen Russen und die bösen Chinesen bekämpft werden. Ja, das ist nichts anderes als ein neuer Protektionismus. Das hat man in den 30ern auch gemacht. Wo es hingeführt hat, ist bekannt. So, dann kommt die Inflation und jetzt geht die Zentralbank, weil sie die Inflation ja bekämpfen muss, wieder her und erhöht den Zins und bringt wieder stoppt die Liquiditätsflutung. Und das Ganze führt natürlich, und das tut es gerade im Augenblick, zu Deflation, weil natürlich der erhöhte Zins nicht allein eine Disinflation bewirkt, sondern weil er deflationäre Dinge dann erzeugt, wenn er insbesondere Blasen, Assetblasen, zum Platzen bringt. Das haben wir getan im Anleihenbereich, wo wir in größenordnungsmäßig 25 Billionen Dollar, Euro, an Kursverlusten erlitten haben durch die Zinssteigerungen, die überall in den Bankbilanzen drin liegen, aber dort nicht verbucht werden. Und diese deflationäre Tendenz führt dann wieder dazu, dass es eine neue Krise gibt und die Zentralbank die Banken wieder retten muss. Das Blöde an diesem Kreislauf ist, dass die Ausschläge jedes Mal größer werden. Warum werden sie jedes Mal größer? Weil jede Krise, wie wir hier sehen können, mit mehr Geld aufgepumpt worden ist als die vorherige Krise. Damit wird sie auch größer Und deswegen wird sie noch mehr Geld erfordern, damit man sie wieder mit dieser Methode lösen kann. Das heißt, der Verlauf der Funktion ist, und das zeigt die Trendlinie ja auch eindeutig, exponentiell. Sie muss immer steiler werden. Sie geht naturgesetzlich nach oben. Und zwar deswegen, weil sie alle Anreize so gesetzt hat, wie ich sie Ihnen gerade beschrieben habe. So jetzt, als wir im Jahr 2021, da habe ich auch mal ein altes Slide vom März 21 rausgekramt hier. Damals habe ich ein interessantes Experiment gemacht. Ich habe auf Twitter gefragt, wer beobachtet noch diese exorbitanten Preissteigerungen bei Baumaterialien und Ähnlichem? Und dann habe ich Antworten bekommen, 600 Stück in einer Stunde, 600 Antworten. Und aus diesen Antworten habe ich dann eine Prognose abgeleitet, wie sich die Inflation ab da entwickeln würde. Wie gesagt, im März 21 war die offizielle Inflation minus 0,2%. Und ich habe damals gesagt, das geht jetzt in eine Hortungsphase über. Das heißt, die PKWs, White Goods und Elektronikpreise werden massiv ansteigen, und zwar Ende 21. Und dann ab 21/22, Anfang 22, kommt es dann zur Consumer Price Inflation. Und Sie werden lachen, die Realität hat sich doch tatsächlich genau dran gehalten. Was jetzt nicht mein Verdienst war, sondern einfach sich aus den Daten von 600 Menschen ergeben hat, die alle ihre Beobachtungspunkte eingesteuert haben. Nur die EZB hat sich geweigert, die Inflation zur Kenntnis zu nehmen. Da gab es ja mal diese berühmten Interviews, dass die Inflation vorübergehend ist. Ja? Herr Fratscher hat uns damals aufgeklärt, sie kommt gar nicht. Dann hat er uns eine Woche oder zwei Wochen später aufgeklärt, wenn sie kommt, ist sie vorübergehend. Wieder zwei Wochen später, wenn sie nicht vorübergehend ist, dann ist sie gut. Das war kein Scherz, das ist einfach historische Beobachtungspunkte. Ja? Als sie dann nicht mehr gut war, weil irgendjemand hat ihm erklärt, dass es eine blöde Idee ist, die Inflation auch noch grün und gut zu nennen, weil den Leuten das auffällt, dann hat er sich dann darauf versteift, dass der Putin dran schuld sei, Putinflation. Und das hat ihm aber dann die Lagarden Strich durch die Rechnung gemacht, weil da hätte er mal besser in die Zahlen geguckt. Die hat nämlich am Vortag gesagt, dass nicht Putin dran schuld war, sondern der Klimawandel. Der Klimawandel überhaupt allem schuld ist. Ja? Insbesondere ist der Klimawandel daran schuld, dass ich keine Eisbären mehr im Garten halten kann. Ja? Und dann ging also die Inflation steil nach oben. Und das nächste Mal, und da teile ich die Analyse von Dominik 1:1, wird sie noch viel mehr nach oben gehen. In der nächsten großen Welle, wenn wir 20-30% oder mehr sehen, und diese Haare, die da von dieser roten Linie abgehen, das waren ja die Inflationsprognosen der EZB, und zwar die offiziellen Inflationsprognosen der EZB, die sie also so im Abstand von einem Quartal so rausgeknallt hat. Also ich habe mich gefragt, wie muss man sich vorkommen, wenn die Realität einen so gar nicht mag? Ja? Ich habe es dann gelernt, wie man sich vorkommt, weil Herr Habeck hat wenige Wochen später dann im Fernsehen gesagt, wir sind von der Realität umzingelt. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ja? Ja? Umzingelt von der Realität. Ja? Also die Bundesregierung, das ist schon sowas wie eine Massenvermasselungswaffe. Ne? Das ist schon sensationell. Aber unser Trost ist, die Sache ist nicht neu. Ja? Die Sache hat Tradition, und zwar geschichtliche Tradition. Es ist so, dass von den 500 Papierwährungen, die es in der Geschichte der Menschheit gab, keine einzige länger als 100 Jahre überlebt hat. Nicht eine einzige. Und ich biete auch Ihnen diese Wette an, ja, wenn Sie mir eine Papiergeld zeigen können, finden irgendwo historische Dokumente dafür beibringen können, eine Papierwährung, eine Fiat-Geldwährung, die länger als 100 Jahre gehalten hat, dann bekommen Sie von mir eine sehr gute Flasche piemontesischen Rotwein. Aber ich sage Ihnen was, ich suche schon jahrelang. Es ist echt anscheinend schwierig bis unmöglich, weil ich bin in all den Jahren nicht fündig geworden. Sie sehen, dass die Sache so große Tradition hat, dass Inflation sogar schon in der Apokalypse des Johannes erwähnt wird. Da habe ich mich neulich tierisch drüber geärgert. Da hat irgendein Blödmann von den Öffentlich-Rechtlichen behauptet, der vierte apokalyptische Reiter sei die Umweltzerstörung. Nein, meine Damen und Herren. Tod, Krieg, Pest und Inflation sind die vier in der Bibel genannten apokalyptischen Reiter. Das hat... Also kann jeder nachlesen, Apokalypse des Johannes. Das hat Albrecht Dürer zu diesem Holzschnitt hier inspiriert. Der freundliche Zentralbanker ist übrigens der zweite von vorne, gleich rechts vom Tod, der da also die Waage schwingt wie so eine Waffe und die Menschheit mit besonderer Wonne niedertrampelt. Die Sache hat natürlich auch insofern Tradition, als Papiergeld nicht das einzige Vehikel ist, um die Menschen zu betrügen. Die römischen Kaiser haben das auch gemacht. Und zwar, was Sie hier sehen, ist eine Statistik des Silbergehalts des römischen Denarius. Und in 200 Jahren wurde dieser abgebaut von etwa 99% auf 1,5% Silbergehalt. Ja? Jedes Mal, wenn ein Kaiser drankam, hat er das Ding eingeschmolzen, mit mehr unedlem Metall vermengt und dann am Schluss war es nur noch eine Kupfermünze mit Silbercoating, wie es so schön heißt. Dann hatten wir in Deutschland mal diese spezielle Erfahrung. In meinem Archiv befindet sich eine Sammlung von diesen Medaillen. Da steht drauf auf der Rückseite immer, wann was kostete. Die wurden 1924 geprägt. Und da können wir sehen, am 1. November 1923 kostete ein Pfund Brot 3 Milliarden Pfund, 3 Milliarden Mark, ein Pfund Fleisch 36 Milliarden Mark und ein Glas Bier 4 Milliarden Mark. Und am 1. Dezember, also ein Monat später, kostete ein Pfund Brot 260 Milliarden, ein Pfund Fleisch 3,2 Billionen, also 3.200 Milliarden. Und eine Goldmark, das sind etwa 0,35 Gramm Gold, kostete eine Billion, also etwa 1.000 Milliarden Papiermark. Wenn Sie das in die jährliche Inflation umrechnen, müssen Sie also die Verachtzigfachung der Preise 12-mal mit sich selber multiplizieren, weil das Jahr hat 12 Monate. Dann müssen Sie die Zahl 1 davon abziehen, was man allerdings nicht wirklich merkt angesichts der Größe dieser Zahl. Und sie kommt auf 2.400 Quadrillionen Prozent Inflation im November 1923. Kunststück. Ich kann Ihnen aber versprechen, bis dahin schaffen wir es diesmal nicht. Der Laden bricht uns vorher zusammen. Das hier ist mittlerweile ein gutes Sammlerstück, kostet etwa 10.000 Euro, war mal wertlos in der großen chinesischen Hyperinflation des 13. Jahrhunderts. Kublai Khan hat nämlich Papiergeld zum alleinigen Zahlungsmittel erklärt und den Privatbesitz von Gold und Silber verboten. Marco Polo fand das super, dass der Kublai Khan das gemacht hat. Das sei wie Alchemie, das sei wie Papier zu Gold umwandeln. 30 Jahre später ist China dann in der Hyperinflation versunken und zwar in so einer Katastrophe, dass das Reich auseinanderbrach und über 100 Jahre gebraucht hat, um sich wieder zu sortieren. Und auch die Franzosen haben ihre Erfahrung gemacht. 1791 bis 94 die berühmte Assignateninflation. Die haben die Jakobiner inszeniert, um damit den Krieg zu finanzieren. Das Ergebnis war, dass bereits nach 6 Monaten die Assignaten in der Hyperinflation waren. Und um dann durchzusetzen, dass die Leute die Assignaten annehmen, wurde die Annahmeverweigerung mit dem Tod bestraft. Da haben die Kommunisten ja Übung mit. Die Jakobiner waren ja die Vorgänger der Kommunisten. Also die Kommunisten, der Leninisten berufen sich ja immer auch auf die Jakobiner. Und die Terrorherrschaft der Jakobiner war etwas, was Lenin und Stalin besonders inspiriert hat. Ja? Roland Bader hat es mal so ausgedrückt, im Tod sind alle gleich, deswegen ist der Völkermord die Lieblingsbeschäftigung der Gleichmacher. Und dann 1794 haben die Franzosen sich die Schnauze voll gehabt davon, haben dann die Gelddruckerei erstürmt und niedergebrannt mit allem, was dran war und Robespierre aufs Schafott geschickt. Ich neige dazu, das für so eine schlechte Idee nicht zu halten. Ab da war dann 120 Jahre Goldstandard in Frankreich. Und als die Franzosen den Krieg 1871 gegen die Preußen verloren haben, haben die Preußen den größten Goldschatz, den es bis dahin je gegeben hatte, mit nach Hause genommen. Über 2000 Tonnen Gold. Das war die Reparationszahlung, die die Franzosen an die Preußen zahlen mussten, was dann dem Deutschen Kaiserreich die Möglichkeit des Goldstandards überhaupt erst ermöglicht hat. Der Dollar ist jetzt sozusagen das, was wir gerade diskutiert haben, nämlich Inflationsgeld, sowas auf Crack. Das ist der Dollar. Und zwar deswegen, weil er geeignet ist als Leitwährung nicht nur das eigene Volk zu bestehlen, sondern auch alle anderen Völker zu bestehlen, indem die Handelsbilanz und Leistungsbilanzdefizite der Vereinigten Staaten mit Dollars bezahlt werden, die dann anschließend inflationiert und entwertet werden. Und ich habe mich mal der Mühe unterzogen, auszurechnen, was die Handelspartner der Vereinigten Staaten so pro Jahr verlieren. Das ging los nach dem 15. August 1971, dem berühmten Tag, als Nixon gesagt hat, dass er vorübergehend die Umtauschpflicht ins Gold abgestellt hat. Vorübergehend ist jetzt, also ich bin sicher, dass es wahr ist. Es ist die Wahrheit vorübergehend, aber der Zeithorizont ist halt so eine Sache. Ja? Und dann war es in den 70er Jahren so 20, 30 Milliarden pro Jahr, was die Handelspartner verloren haben. Das stieg dann an auf 100 bis 200 Milliarden Ende des Jahrhunderts, dann auf 300 Milliarden in den Nuller- und frühen Zehnerjahren. Und jetzt ist es ungefähr 1 Billion im Jahr. Und zwar deswegen, weil die akkumulierten Leistungsbilanzdefizite, das wird ja immer mehr. Das heißt, die Sparbüchse des Auslands wird immer größer. Ja, das heißt, die Dollarvorräte, die das Ausland hält, werden immer größer. Wenn also dann die Inflation kommt, dann beißt die ja in einen immer größeren angesparten Kuchen hinein. Und wenn natürlich die Inflation auch noch so ansteigt, wie die letzten Jahre sie das getan hat, dann potenziert sich beides. Ja, dann kommt die Riesensparbüchse zusammen mit dieser großen Inflation und dann wird's richtig teuer. Und aufakkumuliert haben die USA auf diesem Wege ihren Handelspartnern 6,2 Billionen, also 6.200 Milliarden Dollar nach heutiger Kaufkraft abgenommen seit 1971. Das ist ein super Tributsystem, ist perfekt. Ja? Die Römer hätten es nicht besser gekonnt. Und das ist ein Slide, was ich recycelt habe. Max, du kennst es schon. Das sind die fünf Säulen der amerikanischen Hegemonialherrschaft. Ja? Nämlich das Militär, die Signal Intelligence, also die Geheimdienste, der US-Dollar als Leitwährung, Englisch als Weltsprache und englisches Recht als Hauptvertragsrecht für 95% des Welthandels. Da fällt unter anderem zum Beispiel der Petrodollar drunter. Ja? Und die finanzieren sich und stützen und halten sich gegenseitig. Wenn man aus diesem System den Dollar entfernt als Leitwährung, bricht der ganze Laden zusammen. Das ist das eigentliche Schlachtfeld der globalen Hegemonie, ist genau da. Und jetzt trifft also diese gewaltige Krise, weil die BRICS, die sagen ja jetzt, das wollen wir nicht mehr, die möchten jetzt eine goldgedeckte Währung einführen, für den Handel zunächst mal, noch nicht für das Binnengeschäft. Die werden rausfinden, dass das sich nicht trennen lässt. Aber lassen wir die Lernerfahrung einfach machen. Das ist besser so rum, als wenn sie das zu früh mitkriegen, dass sich das nicht trennen lässt, Außenhandel und Binnenwährung auf Dauer. Weil wenn sie das zu schnell spitz kriegen, dann machen sie es vielleicht nicht. Ja? Also wir wollen ja, dass sie es machen. Und das ist dann das Einfallstor quasi für den neuen Goldstandard. Diese ganze Kiste ist aber in höchstem Maße krisenbehaftet. Das heißt also, es ist nicht einfach so, dass man sagen kann, ja, dann ändern wir das halt jetzt wieder. Dann muss halt der Nixon nochmal ausgebuddelt werden und dann muss er wieder vor die Kamera und dann muss er uns erklären, dass jetzt temporarily vorbei ist und dass jetzt ab sofort wieder Gold in Dollar umgetauscht werden kann, wenn auch nicht mehr zu 35 Dollar, sondern vielleicht eher zu 10.000 Dollar pro Unze. Aber so funktioniert es leider nicht. Die ganze Sache wird sich krisenhaft entladen. Und jetzt trifft diese gewaltige Krise auf diese politische Elite. Ja, also es ist wirklich... Wenn ich irgendwann mal so richtig alt bin, also nicht so wie jetzt, wo ich ein alter, weißer, böser Mann bin, sondern so ein richtig alter, weißer, böser Mann, so mit 80, dann werde ich ein Geschichtsbuch schreiben über diesen Umbruch unserer Finanzordnung. Und das hier wird mein Lieblingsbild in diesem Buch sein. Und das hat einen einfachen Grund, meine Damen und Herren. Ich kann Ihnen sagen, was nicht der Grund ist. Der Grund ist nicht, dass der Kanzler in der Mitte uns hier gerade demonstriert, dass sein Friseur auf Steuerzahlerkosten pro Jahr 80.000 Euro kostet. Ich frage mich, was das pro Haar eigentlich ausmacht. Das ist eine messbare Größe, meine Damen und Herren. Ja? Sondern ich finde das deswegen so spektakulär, weil ich zwei andere Beobachtungen gemacht habe an dem Ding. Das eine ist der Blick, der ist unbezahlbar von den drei Herren. Ja? Die wissen, dass sie, wie soll ich sagen, am Arsch sind. Ja? Und das Zweite ist, meine Damen und Herren, dass die in der Mitte der Kanzler, das ist ja nicht der Kanzler, sondern das ist ein Bildschirm mit dem Kanzler, wie Sie da sehen können. Ne? Also rechts und links des Bildschirms mit dem Kanzler sitzen also die zwei Herren und die halten zu dem Bildschirm 1,50 Meter Corona-Abstand ein. Also das ist der geistige Zustand, ja, unsere Massenvermasselungswaffe. Ja, unsere Massenverwaltung. Also, das ist, ja. Und kurze Zeit später hat sich ja der Bildschirminhaber unter die Tragfläche seines vollgetankten Flugzeugs gelegt. In Israel hat er das gemacht, weil Luftalarm war. Ja. Ich meine, wie viele Gehirnzellen müssen Sie ermorden, damit Sie das tun? Ja, ermorden. Ich sage bewusst ermorden. Also, das ist so spektakulär, dass mir eigentlich gar nichts mehr dazu einfällt. Man kann sowas eigentlich nicht erfinden, sich unter die Tragfläche eines vollgetankten Fliegers legen, wenn Luftalarm ist. Ja? Da fallen Bomben vom Himmel angeblich. Ja? Und versetzen wir uns jetzt mal in die Lage der BRICS-Staaten. Ja, die BRICS-Staaten, die also diese Krise auslösen werden. Also sie kaufen ja Gold wie die Weltmeister, haben wir auch gerade erfahren. Also China hat wahrscheinlich schon riesige Mengen an Gold angespart. Die haben 440 Tonnen Produktion pro Jahr. Das heißt also, was sie allein die letzten 20 Jahre produziert haben, dürfte sich im Bereich von 10.000 Tonnen bewegen. Und sie haben auch fleißig eingekauft auf der Welt. Also da ist sicher eine Menge Gold da in China. Ja? Die werden jetzt, im Prinzip haben die die Option zu sagen, da wir ja 1 Billion Dollar Handelsbilanzüberschuss mit dem Westen haben, brauchen wir noch nicht mal so viel Gold, um überhaupt den Goldstandard einzuführen, weil wir sind ja die Empfänger. Wir müssen ja gar nicht bezahlen, sondern wir sind die Empfänger von dem Zeug. Wenn die jetzt für diese 1 Billion tatsächlich Gold verlangen würden, zum aktuellen Kurs sind das 15.000 Tonnen. Ja? Also es werden täglich weniger bei dem aktuellen Goldkurs, aber es ist immer noch eine Menge Geld und Gold. Und bei 23.000 Tonnen Vorräten und Goldvorräten in den westlichen Zentralbanken ist natürlich 15.000 Tonnen schon ein Wort. Das heißt, das kann der Westen, wenn er Vorräte dafür benutzt, nicht lange durchhalten. Das heißt, es wird hier zu einer Anpassung kommen und wir werden unsere, ich sag mal, Neigung zu Defiziten werden wir, die wird uns aberzogen werden. Ne? Und ich springe jetzt mal da drüber. Den haben wir schon gehört gerade. Ne? Dominik, den hast du mir geklaut. Ja? Und das hier ist im Grunde genommen das Geld der Zukunft. Ja? Das ist das Geld der Vergangenheit. Das ist das Geld, was uns aus der Steinzeit in die Zivilisation befördert hat. Und es wird uns auch aus dem Sozialismus wieder in eine Welt der Freiheit befördern. Da bin ich ganz überzeugt davon. Und jetzt kommt noch, bevor ich Sie mit meinen Dichtkünsten belästige, kommt jetzt noch der Werbeblock. Das eine ist, mein neues Buch ist draußen, Die Stunde Null, ein neues Wirtschaftswunder ist möglich. Eine Bedienungseinleitung, wie wir Deutschland wieder auf Vordermann bringen. Ziemlich radikal, bisschen radikaler als Millet. Ja? Aber darüber kann ich mich ja im Juni mit ihm in Hamburg unterhalten, wenn er zur Hayek-Gesellschaft kommt. Ja? Und der zweite Werbeblock, der wird aber ganz kurz, goldrevolution.com, ab Sonntag online mit der Landingpage, ab Juni fully operational mit einem Portfolio von Dienstleistungen rund ums Gold für den Goldinvestor, für den Retail-Goldinvestor, wie Sie es so ganz sicher noch nicht gesehen haben. Und damit Sie da auch gut aufs Gold eingestimmt sind, sozusagen jetzt noch der satirische Teil oder der halbsatirische Teil, die Matrix und das Narrenschiff. Man hat uns alle eingeschifft auf einem alten, rostigen Kahn. Das ganze Land ist voll bekifft im Fiat-Geldeswahn. Wir halten Scheine in der Hand und glauben alle, das wäre Geld. In Wahrheit ist es Trug und Tand, Betrug an dieser Welt. Von klein auf sind wir es gewohnt und nehmen es als ewig hin. Doch sage ich, dass es sich lohnt, zu zweifeln an dem Ding. Denn schaut man hinter die Kulissen, so stellt man unvermeidlich fest, das ganze Volk wird hier beschissen, in jedem Land, ob Ost, ob West. Denn gar nichts steckt in diesem Geld, was irgendwie von Werte wäre. Sein Herr ist nur ein Schuldenheld, sein Können ist nur eine Mär. Der Kaiser, der ist nicht nur nackt, der ist auch völlig pleite. Die Staatskarosse nur gelackt, das Staatsschiff hat Schlagseite. Das Narrenschiff läuft jetzt voll Wasser und das Orchester spielt noch auf. Der Kapitän wird immer blasser. Das Unheil nimmt nun seinen Lauf. Und doch glaubt jeder fest daran, denn der Euro darf nicht scheitern, die Presse noch mehr drucken kann, den Spielraum zu erweitern. So wird ein Trugbild aufgebaut, in dem wir alle leben. Probleme werden aufgestaut bis zum finalen Beben. Die Illusion ist fast perfekt, die Matrix unseres Lebens. Doch wer sie sucht, sie auch entdeckt, und das ist nicht vergebens. Ich sage euch, ihr habt die Wahl. Nehmt nicht die blaue Pille. Die rote Pille ist der Stahl, die Freiheit unser Wille. Die Wahrheit ihre Kreise stört, dass diese Matrix unterdrückt. So holt zurück, was euch gehört, mit Gold als Geld, auf das es glückt. Danke.